Kerstin, kennst du eigentlich noch Usain Bolt?
Ja, der war Weltrekordaufsteller im Sprint, glaube ich.
Genau, schnellster Mann der Welt ja. Und so. Der wurde mal in einer Late-Night-Show gefragt, was er eigentlich vor so einem wichtigen Lauf so isst. Also und? Gemüse oder Tofu?
Was hat er gesagt?
When you were going into a major competition, what did you eat? Vegetables?
Nah.
Tofu? What is that? I want to be fast.
Mostly chicken nuggets.
Chicken Nuggets?
Ja,
krass,
genau.
Hätte ich nicht gedacht.
Also er hat gesagt, dass er bei den Olympischen Spielen in Peking innerhalb von 10 Tagen 1000 Chicken Nuggets verdrückt hat.
Und dann ab dafür.
Und dann ab dafür. Ja. Dann hat er seine Weltrekorde gemacht.
Ja, krass.
Inzwischen ist er ja in Sportlerrente und er war dieses Jahr in Paris nicht mehr dabei.
Und da hätte er die auch nicht bekommen, glaube ich,
ja,
oder?
Ja, genau. Also da gab es in der Kantine eher was anderes. Da gab es nämlich sowas wie Soja-Nuggets und veganes Bœuf Bourguignon.
Klingt aber auch nicht so verkehrt, finde ich. Ja, es liegt einfach daran, dass die Olympischen Spiele in Paris ja nicht so klimaschädlich sein sollten wie sonst immer. Und deswegen sollte da auch so viel veganes Essen angeboten werden wie noch nie zuvor.
Yes, wie das geklappt hat und ob das so einfach geht, bei Spitzensportlern weniger tierische Produkte zu essen, das klären wir jetzt.
Deutschlandfunk Nova. Update Erde. Eure News zu Klima, Mensch und Natur.
Hi, wir sind Kerstin Gruskowski
und Sophie Stiegler
von Deutschlandfunk Nova. Hier im Podcast schauen wir jede Woche auf das Neueste in Sachen Klima und Natur. Und Olympia war ja bei super vielen ein Thema die letzten Wochen. Also ich muss sagen, ich persönlich habe vorher auch noch nie so viel Turnen oder Bahnradfahren geguckt.
Rhythmische Gymnastik, sage ich nur.
Auch, ja.
Ja, und weil die Olympischen Spiele so viel Aufmerksamkeit erregen, da können sie schon auch Maßstäbe setzen in bestimmten Bereichen. Also dieses Jahr sollten es die nachhaltigsten Spiele aller Zeiten werden. Und da hat man sich auch beim Essen für die Sportler und Zuschauer viel vorgenommen. Also es sollte doppelt so viel pflanzliches Essen im Angebot geben wie bei anderen Spielen bisher. 80% der Lebensmittel sollten aus Frankreich kommen, am besten aus der Region. Das Essen sollte auch noch saisonal sein und knapp ein Drittel davon bio. Und jedes einzelne Gericht sollte höchstens 1 Kilogramm CO2-Emissionen verursacht haben.
Und lecker sollte es vielleicht auch noch sein, oder?
Ach so, ja, das natürlich auch. Ja, ist ja schließlich Frankreich, so Königreich der Gourmetküche oder so. Also beim Essen hatten tatsächlich auch mehrere Sterneköche und Köchinnen das Sagen. Die haben sich dann fürs Olympische Dorf und für die Austragungsorte ganz neue Menüs ausgedacht. Also sowas wie Salat aus alten Tomatensorten mit Tomatensorbet und Geranienöl oder Kokosbohnen mit Petersilieneis, das hätte ich tatsächlich echt gerne probiert.
Ja, ich nicht. Aber als Sportlerin wäre ich vielleicht ja auch bei so einem Event eher dankbar für einen Teller Spackboll oder so, also Nudeln mit Bolognese. Die haben ja was anderes im Kopf, als jetzt neue Gourmet-Foodie-Abenteuer zu erleben, oder?
Ja, also tatsächlich war das Essen schon auch ein Thema bei Olympia. Weil einige Athleten beim Buffet schon was vermisst haben. Auch die deutsche Sprinterin Gina Lückenkämper.
Ja, also die Mensa war die ersten Tage tatsächlich wirklich ein bisschen dürftig. Da war eher das Problem, dass einfach nicht der Nachschub an Fleisch relativ zügig kam, sondern man dann halt gut und gerne mal 45 Minuten warten musste.
Ja, ist schlecht, wenn man Hunger hat, ne? Also ich bin auch jemand, ich werde schnell hangry, dann ist vorbei, nach 45 Minuten spätestens.
Ja, und wenn man da spät dran war, hat man halt einfach in die Röhre geguckt. Das hat ein Trainer aus dem norwegischen Team erklärt.
In the beginning was not enough, especially enough proteins at all. You have a lot of different stuff, but when it comes to proteins, it was like gone like that.
Vor allem Eier und Fleisch waren wohl schnell weg. Manche Teams haben dann einfach direkt einen eigenen Koch eingeflogen, zum Beispiel das britische Team, und andere haben sich halt ihr Essen woanders besorgt.
Ja gut, also dass die Leute dann am Ende zum Burgerladen gehen, war wahrscheinlich nicht unbedingt die Idee. Heißt das denn, der Plan mehr veganes Essen bei Olympia ist gescheitert?
Ja, also zumindest musste das Orga.
Ja, nein.
Ja, nein. Also sie mussten zumindest nachbestellen, und zwar haben sie nochmal 700 Kilo Eier geordert.
Was?
Und 1 Tonne Fleisch.
What?
Und dann war aber gut.
Das hat dann gereicht. Ja, ja, schön.
Ist ja wohl schon oft so bei solchen Großveranstaltungen, glaube ich, dass sich manche Dinge dann so ein bisschen zurechtruckeln müssen. Aber ja, also in der Planung hat man wohl so ein bisschen unterschätzt, wie doll der Leistungssport dann doch auf tierisches Protein setzt.
Ja, aber ey, ganz ehrlich, Proteine kann man ja theoretisch auch woanders herbekommen. Also zum Beispiel aus Bohnen oder Soja oder so. Muss man dann vielleicht ein bisschen mehr von essen, könnte ich mir vorstellen, um die gleiche Proteinmenge rauszukriegen, oder?
Ja, also der deutsche Hürdenläufer Konstantin Preis zum Beispiel ist Veganer und der hat gesagt, dass er sich dann halt 1500 Kilokalorien in Form von Seitan-Bohnen-Chili reinhaut. Mm. Und er sagt, ja, da muss man schon echt eine Menge Chili für essen, aber geht.
Machen das denn viele AthletInnen, also sich vegan oder vegetarisch ernähren?
Also viele ist jetzt, glaube ich, zu viel gesagt. Es gibt welche. Die Mehrheit isst Fleisch. So richtig.
Deswegen brauchten die auch noch eine Tonne Nachschub. Ja. Komme ich immer noch nicht drüber, sorry.
Das ist gar nicht so viel. Also für so viele Leute, nee. 15.000 Athleten, Athletinnen.
Ja, gut.
Ja, also richtig gute Daten dazu, wie viele Spitzensportler jetzt vegan oder vegetarisch leben, gibt es eigentlich nicht. Es gibt so Schätzungen zwischen 10% und 17% im Profisportbereich. Im Ausdauerbereich sollten es eher mehr sein, bei Kraftsportarten weniger. Also zum Beispiel Novak Djokovic, der hat ja im Tennis Gold geholt bei Olympia. Der hat schon länger auf eine pflanzliche Ernährung umgestellt. Oder auch der deutsche Kletterer Alexander Migos ist Veganer. Die australische Sprinterin Morgan Mitchell und ja, noch einige andere.
Und Patrick Baboumian, den kenne ich aus so einer Netflix-Doku. Der ist sogar Bodybuilder.
Oh, wow.
Aber ich stelle mir das schon schwierig vor, also mit rein pflanzlicher Ernährung im Spitzensport dann so richtig weit zu kommen.
Ja, also beim Bodybuilding wird es irgendwann schwierig, glaube ich. Also man muss so ein paar Dinge beachten. Im Prinzip, auch wie alle Veganer, muss man halt gucken, dass man von allen Nährstoffen genug bekommt. Mhm. Also zum Beispiel Vitamin B12 muss man ein bisschen drauf achten. Ja, und vegane Profisportler werden in der Regel auch schon noch mal ein bisschen genauer ärztlich überwacht, um wirklich sicherzustellen, dass sie alles kriegen, was sie brauchen.
Aber hat es nicht vielleicht auch Vorteile für die eigene Leistung, wenn man nicht so viel Fleisch isst? Also das ist ja auch nicht unbedingt so super gesund.
Ja, es hat Vorteile. Also manche Sportler, Sportlerinnen berichten, dass sie dann schneller regenerieren. Das ist auch plausibel, weil frisches Obst und Gemüse entzündungshemmende Stoffe enthalten. Mhm. Und das hilft auch den Muskeln am Ende. Und wenn man keine tierischen Fette isst, hat man tendenziell auch weniger Ablagerungen in den Arterien. Heißt, das Blut kann irgendwie besser durchfließen und auch die Muskeln besser versorgen. Und was man auch manchmal beobachtet, ist, dass vegane Sportler meistens dünner sind. Das ist jetzt bei Ausdauersportarten ganz gut, mhm, weil man ja da irgendwie jedes Gramm Fett auch mitschleifen muss. So.
Aber vielleicht dann doch eher schlecht für so einen Bodybuilder.
Ja, man muss halt schon gucken, dass man genug Energie für diese Höchstleistungen dann auch kriegt. Und der Hürdenläufer Konstantin Preis, der hat auch noch einen Nachteil genannt. Er hat gesagt, er hat immer den Koffer voll mit eigenen Lebensmitteln dabei, wenn er für Wettkämpfe im Ausland ist, weil er halt nicht weiß, kriege ich das alles dann da? Und das kostet dann halt schon auch mentale Energie, meint er, da dann immer dran zu denken und dann auch richtig zu packen. Und das Ergebnis ist tatsächlich, dass er jetzt nach Olympia beschlossen hat, ja, ich probiere doch vielleicht wieder Fleisch.
Ja, also ist eine Herausforderung. Man muss das schon richtig wollen als Sportlerin, sich vegan zu ernähren, höre ich daraus.
Ich glaube, wenn man Sport auf so einem hohen Niveau macht, dann muss man eh auf seine Ernährung achten. Aber man kann auf jeden Fall sagen, fürs Klima wäre es schon besser, wenn man vielleicht dann hier und da so das Stück Fleisch durch ein paar Bohnen ersetzt. Ja. So, es muss ja nicht immer alles oder nichts sein. Übrigens, von den Zuschauern habe ich keine Beschwerden gehört und gelesen.
Die mussten auch vegan essen.
Genau, für die gab es in den Stadien auch viel veganes und vegetarisches Essen und insgesamt tatsächlich noch viel weniger Fleisch als für die Athleten und Athletinnen. Und auch selbst bei den Sportlern gab es auch den einen oder anderen, der da mal was Neues kennengelernt hat. Zum Beispiel der Rugby-Spieler Marcus Topuola aus den USA.
The food is good. There's a lot of variety in there, so that's kind of good in a sense. I've been eating crepes every day, so that's kind of been my go-to.
Crepes.
Crepes.
Also, ja.
Er meint Crepe, ja.
Ja, ja. Ja, finde ich auch lecker. Und beim Rugby hat man das bestimmt auch schnell wieder verbrannt. Bist du eigentlich jemand, die oft neue Klamotten kauft oder tut sich in deinem Kleiderschrank nicht so viel?
Oh, da tut sich echt nicht viel. Ich ziehe immer die gleichen Sachen an.
Ja.
Die liegen dann immer oben auf dem Stapel.
Na,
ich wechsle schon ein bisschen durch. Aber
immer, ja, wenn wir uns sehen.
Genau, genau. Ich gucke immer, was ich euch letztes Mal angehabt. Okay, muss ich was Neues an. Nee, also ich habe zwei Schwestern, die kriegen ab und zu mal was von mir. Aber ansonsten kaufe ich eigentlich fast nichts Neues.
Und das bleibt dann im Kleiderschrank liegen. Also du bringst auch nichts zum Altkleidercontainer.
Oder nee. Doch? Ich stelle mir dann immer vor, dass die Sachen dann wahrscheinlich eh nur in den Schredder kommen oder so. Und dann macht man da vielleicht neue Stoffe draus oder so. Aber das ist, finde ich, dann meistens auch zu schade.
Ja, ehrlich gesagt, selbst das passiert nach Daten des Europäischen Parlaments so gut wie nie. Hm. Nämlich nur bei 1% der gebrauchten Klamotten, die in Europa so anfallen. Und das liegt auch daran, dass es oft noch an der passenden Technik mangelt, um aus alten Klamotten überhaupt wieder frische Fasern zu machen. Stattdessen werden fast, Achtung, 90% der gebrauchten Klamotten in Europa verbrannt oder landen auf der Müllkippe. Also
90%, das
so gut
ist
wie
echt
alles.
Viel.
Mhm. Ja. Und da kommt auch einiges zusammen, denn laut den Daten vom Europäischen Parlament sortiert jede und jeder von uns hier in Europa im Schnitt jedes Jahr 11 Kilo Klamotten aus. Also da bist du überhaupt gar kein gutes Beispiel.
Wenn ich jetzt 2 Jahre lang 11 Kilo Klamotten aussortieren würde, dann hätte ich einfach gar nichts mehr zum Anziehen. Okay, ist vielleicht auch kein Wunder, weil die Modefirmen wollen ja auch immer ihren neuesten Trend verkaufen. Da muss man ja dauernd was Neues kaufen.
Ja, also Nachhaltigkeit und Mode, das klingt erstmal nach einem Widerspruch in sich. Aber es gibt ja auch immer mehr Firmen, die mit Nachhaltigkeit werben, ne? Und die auch aktiv tatsächlich was dafür tun, dass die Sachen nicht beim ersten Mal Kleiderschrank ausmisten, also wenn man das denn macht, dann auf den Müll landen. Und diese Woche gab es eine neue Studie, die untersucht hat, wie gut das funktioniert. Und die habe ich mir angeschaut.
Mhm. Und was kam raus?
Sagen wir es mal so, es könnte besser laufen. Ein Problem ist nämlich, dass die verschiedenen Firmen da alle mehr oder weniger so ihr eigenes Ding machen.
Also was ich schon mal gesehen habe zum Beispiel, ist, dass sie so eine Reparaturwerkstatt anbieten. Da kann man dann seine kaputten Sachen vorbeibringen. Also sowas ist gemeint, oder?
Ja, genau, zum Beispiel. Oder manche Firmen bieten auch an, gebrauchte Sachen auf ihrer Webseite Secondhand weiterzuverkaufen. Manche verkaufen auch gar nicht, sondern vermieten ihre Klamotten. Und andere Unternehmen, die nehmen gebrauchte Kleidung zurück, um sie zu spenden oder zu recyceln. Also sagen sie zumindest und geben dir dafür dann einen Gutschein.
Ach so, und mit dem kaufe ich mir dann wieder was Neues. Ja, gut.
Also, idealerweise für die Firma.
So nachhaltig ist das dann aber nicht, oder?
Ja, also es kommt ein bisschen drauf an. In der Studie wurden Firmen untersucht, von denen die Forschenden sagen, die sind wirklich nachhaltig und machen kein Greenwashing. Der Hauptautor der Studie ist John Bryson. Der ist Professor für Wirtschaft an der Uni Birmingham. Und er hat dazu zusammen mit KollegInnen unter anderem aus den USA eine Untersuchung gemacht. Und dafür haben sie sich 80 Hersteller von Sportklamotten genauer angeguckt. Und was dabei rausgekommen ist, hat er mir in einer Sprachnachricht erzählt.
Those 80 firms appear to be in a race with one another. So they're all working within the same sector, activewear. They're all competing within the same sector. And each of these 80 firms is trying to position itself as eco-friendly, eco-sustainable.
Also Bryson sagt, dass diese Firmen im Wettbewerb miteinander stehen und alle versuchen, möglichst ökologische, möglichst nachhaltige Sportklamotten zu machen.
And each firm every year tries to go a little bit further along this pathway towards eco-sustainability. Each firm tries to differentiate itself as trying to do more.
Ja, und so stacheln die Hersteller sich dann quasi gegenseitig an, jedes Jahr ein bisschen mehr zu machen und noch ein bisschen nachhaltiger zu werden.
Okay, also die arbeiten gegeneinander, statt jetzt miteinander ein System aufzubauen oder so.
Schon irgendwie, aber also Wettbewerb ist ja auch immer ganz gut für den Markt, ne? Dann muss der Wettbewerber halt auch mehr machen. Also am Ende geht's halt darum, Kleidungsstücke möglichst lange im Kreislauf zu halten, dass die eben nicht zum Müll werden, sondern möglichst lange genutzt werden.
Also wenn die sich gerade Sportklamotten und die Hersteller dazu angeguckt haben, das ist ja auch gerade so ein Bereich, da möchte man nicht unbedingt, dass die Sachen dann vielleicht im Fluss landen. Also so eine Regenjacke hat ja auch eine Beschichtung aus Stoffen.
Sind selten Naturfasern, ja.
Und wenn da einfach nur der Reißverschluss kaputt ist oder eine Naht oder so, das kann man ja wirklich gut reparieren lassen.
Ja, Bryson und seine KollegInnen haben aber auch Probleme entdeckt bei diesen eigentlich ja ganz guten Ansätzen.
And the difficulty here is the complexity of putting in place repair services. So if you're reselling products, if you're repairing products, if you're returning products to the producer, these tend to be really local at the moment rather than global.
Also Bryson sagt, die Unternehmen verkaufen ihre Sachen weltweit, aber diese Angebote, nach dem Verkauf die Sachen zu reparieren oder zurückzunehmen, die gibt's meistens dann eben nicht überall auf der Welt, sondern oft nur in den Ländern, in denen die Unternehmen ihren Sitz haben. Also es gab in der Untersuchung zum Beispiel eine US-amerikanische Marke, die Sachen zurücknimmt, aber die müssen dann von überall her zum Firmensitz in Colorado geschickt werden.
Oh je, okay. Ja, das ist dann natürlich auch so semi-nachhaltig, wenn dann mein altes T-Shirt erstmal den Flieger in die USA nehmen muss.
Ja, und es gab auch eine schwedische Marke, die bietet einen Second-Hand-Marketplace an, aber eben nur in Schweden.
Ja, schade, ne? Das heißt, es gibt ein paar schöne Ideen, die aber dann schon auch an ihre Grenzen stoßen. Ja. Hat hier Professor Bryson denn da eine Lösung für?
Ja, also er und seine KollegInnen meinen, dass es am Ende wahrscheinlich nicht ohne Zwang gehen wird. Also im Moment machen diese Hersteller das ja freiwillig, dass sie Sachen zurücknehmen oder so. Aber man könnte auch einfach alle Hersteller per Gesetz dazu verpflichten, dass die solche Angebote machen müssen, wie eben die Sachen zurückzunehmen oder wieder zu verkaufen oder zu reparieren. Dass die also auch nach dem Verkauf ihrer Sachen noch in die Pflicht genommen werden.
Ja, wo wir jetzt die ganze Zeit über Sportklamotten geredet haben, habe ich so überlegt, wann hatte ich eigentlich das letzte Mal Sportklamotten an? Und das ist schon ein bisschen her, aber ich muss auch sagen, ja, keine Zeit, I don't know. Außerdem jetzt in den letzten Tagen war es einfach auch zu heiß.
Ja, kann ich verstehen. Also ich mache auch gerade nur morgens früh drinnen eine halbe Stunde Yoga und überlege mir tagsüber sehr genau, zu welcher Tageszeit ich eine Runde spazieren gehe oder auch nur zum Supermarkt, weil ich finde es einfach krass gerade.
Und es wird ja auch nicht besser werden. Also für die nächsten Sommer können wir uns schon mal drauf einstellen. Genau. Also aktuell werden ja ständig Hitzerekorde gebrochen. Letztes Jahr war das weltweit heißeste Jahr aller Zeiten mit jeder Menge einzelner Monatshitzerekorde. Also der Juni 2023 war der heißeste Juni ever. Der Juli war nicht nur der heißeste Juli, sondern auch der heißeste Monat überhaupt jemals. Der August, der heißeste je gemessene August. Der September, der Oktober, November und so weiter und so weiter.
Alle Monate.
Und vor kurzem wurde dann auch noch der heißeste Tag aller Zeiten gemessen.
Ja, also ich finde, das ist schon echt verrückt, was temperaturmäßig da in letzter Zeit los ist. Aber es gibt bei dem Thema auch kleine Erfolge. Also es gibt eine neue Untersuchung im Fachmagazin Nature Medicine. Die hat ergeben, dass es trotz dieser ganzen Hitzerekorde letztes Jahr in Europa deutlich weniger Menschen gab, die wegen der hohen Temperaturen gestorben sind. Nämlich fast 48.000 Hitzetote, also sind immer noch ziemlich viele, aber im Vergleich zu mehr als 61.000 Hitzetoten im Jahr davor, 2022.
Okay, wir können noch mal kurz festhalten, jeder Hitzetote ist natürlich einer zu viel.
Auf jeden Fall.
Im Süden sind es mehr Menschen, da ist es einfach heißer, aber auch bei uns in Deutschland waren es immer noch erschreckend viele.
Ja, in Deutschland haben die Forschenden hochgerechnet, gab es letztes Jahr 76 Hitzetote pro 1 Million EinwohnerInnen. Und in Italien und Bulgarien waren es sogar rund 3-mal so viele wie hier in Deutschland. Am meisten Menschen sind wegen der Hitze in Griechenland gestorben. Letztes Jahr fast 400 Menschen pro 1 Million EinwohnerInnen. Und am stärksten trifft die Hitze einfach auch immer ältere Menschen und auch mehr Frauen als Männer.
Das sind auf jeden Fall heftige Zahlen, aber wir wollen ja auch ein bisschen aufs Positive gucken und das gibt es ja in dem Fall, nämlich, dass es deutlich weniger Tote waren, als man eigentlich erwartet hätte.
Ja, und das liegt daran, dass wir angefangen haben, uns an die hohen Temperaturen anzupassen. Also zum Beispiel gibt es Karten, auf denen du sehen kannst, wo der nächste öffentliche kühle Raum ist. Und für Leute, die zum Beispiel auf der Baustelle draußen arbeiten, muss der Arbeitgeber für die Pause einen Platz mit Schatten sicherstellen. Außerdem wird auch mehr vor Hitze gewarnt.
Haben vielleicht auch manche Anfang der Woche gesehen, dass es so verschiedene Hitzewarnungen gab, also zum Beispiel über die Nina-App. Und auch jetzt bei uns, also von der Stadt Köln, gab es auf Insta so eine Warnung, dass man sich möglichst nicht im Freien aufhalten soll und Tipps, dass man genug trinken soll und solche Dinge.
Ja, das habe ich auch gesehen und dann dachte ich so, ja, pff, no shit, also was sind das denn für Tipps, das weiß doch eigentlich jeder.
Ja, schon.
Aber andererseits dachte ich dann, ist es ja auch ganz gut, so eine Erinnerung zu bekommen. Und wenn Städte solche Posts machen, dann zeigt das ja irgendwie auch, dass die Hitze eine ernstzunehmende Gefahr ist.
Ja, und wenn man auf die Zahlen guckt, dann bringt es ja vielleicht schon was.
Ja, also ohne diese Anpassungsmaßnahmen, sagen die Forschenden, hätte es letztes Jahr noch viel mehr Hitzetote gegeben und bei Menschen über 80 sogar doppelt so viele.
Was geht?
wo wir gerade bei Hitze und Anpassung sind, da gibt es auch eine coole Idee von der Uni Stuttgart, nämlich ein Haus mit Wasser in den Wänden.
Also vielleicht nicht jetzt, was manche denken, so feuchte Betonwände, die dann anfangen zu schimmeln.
So ein Wasserfall habe ich mir vorgestellt.
Ein Wasserfall ist auch schön. Aber nee, das ist es auch nicht, sondern das ist ein Haus mit einer Fassade, die ganz gezielt Wasser aufsaugt und speichert. Also das Wasser läuft nicht vorbei, sondern rein.
Ja, also auf die Fassade werden so fertige Bauelemente gepackt. Die sehen im Prinzip aus wie so zusätzliche Fenster. Aber wenn man da genau hinschaut, dann sind darin statt Glas ganz feine Netze übereinander gelegt, wie so eine Art weiche Isolierschicht. Und wenn das Regenwasser da dran vorbeiläuft, dann bleibt es in diesen Netzen hängen.
Könnt ihr euch auch angucken im Netz. Den Link dazu stellen wir in die Shownotes. Und die Idee von diesen Wasseraufsaugepanels ist eben, wenn es richtig viel regnet, landet nicht das ganze Wasser in der Kanalisation, wo es dann Überschwemmungen verursachen kann. Und die sammeln ja Wasser, was man dann später auch selbst nutzen kann. Also das wird dann über Rohre ins Haus geleitet und man kann zum Beispiel sein Klo damit spülen.
Und wir hatten ja gesagt, bei Hitze hilft's auch.
Ja, also die Panels können auch sozusagen von innen wieder gezielt nass gemacht werden. Und dann
von innen sogar? Sehr verrückt.
Ja, also über die Rohre geht es sozusagen auch in die andere Richtung.
Okay.
Und dann kühlen sie das Haus, wenn dann eben Wasser in den Panels drin verdunstet. Und die Uni hat dazu ein schönes Bild, die sagt nämlich, das ist wie feuchte Wadenwickel bei Fieber.
Ja, also das kann ich mir schon gut vorstellen, dass es dann drinnen im Haus schön kühl bleibt. Du hast dir das ja so ein bisschen genauer angeschaut. Wie viel bringt das denn dann am Ende so ein Haus mit Wasserwinden?
Also das Entwicklungsteam von der Uni Stuttgart hat die durchgetestet und sagt, dass so knapp 6 Quadratmeter dieser Elemente so gut kühlen wie eine Klimaanlage. Mhm. Ich würde jetzt mal vermuten, dass das größte Problem wahrscheinlich ist, die Elemente dann draußen auf der Fassade mit drinnen zu verbinden, also die Wasserleitungen dann anzuschließen. Mhm. Wie das jetzt dann genau im Detail so klappt, das will die Uni jetzt testen und will 2 Stockwerke von einem Testhochhaus damit ausbauen. Die Idee ist nämlich, dass man diese Teile dann eben auch an ältere Häuser einfach außen dran bauen kann.
Also nachrüsten sozusagen.
Ja, genau.
Ich stelle mir gerade ein Haus vor, das einfach dann so statt Putz außen dran so eine weiche, nasse Netzoberfläche hat. Und dann kann man dann vielleicht auch im Vorbeigehen sich mal anlehnen und abkühlen und so ein bisschen mit der Wasserwand kuscheln.
Ah, ein Kuschelhaus. Voll gut. Vielleicht habt ihr ja auch Beispiele, wo was gut läuft in Sachen Klima, Natur und Artenschutz. Dann schreibt uns gerne an updateerde@deutschlandfunknova.de oder schickt uns eine Sprachnachricht an 0173 5401 163. Die Nummer steht auch in unseren Shownotes. So, Kerstin, wir sind fast am Ende. Was nimmst du mit aus der Folge?
Ja, ich finde es echt verrückt, dass so viele gebrauchte Klamotten einfach auf dem Müll landen und nur 1% zu neuen Fasern recycelt wird. Es ist ja schon eine ganz schöne Verschwendung. Also vielleicht ist doch besser, es dann so zu machen wie du und einfach nichts auszusortieren und darauf warten, dass der Modetrend dann nochmal zurückkommt. Das passiert ja regelmäßig.
Hallo Schulterpolster, sage ich nur.
Hast du dann noch was?
Ja, tatsächlich. Ich habe so eine Lederjacke mit so Schulterpolstern. Cool. Irgendwann kommt ihr großer Moment.
Zieh den mal an nächstes Mal, wenn wir Dienst haben zusammen.
Okay.
Was ist denn bei dir hängen geblieben von der Folge heute?
Ich glaube, für mich war es nochmal eine gute Erinnerung, dass ich meine Regenjacke nicht unbedingt tragen muss, bis sie auseinanderfällt, sondern dass ich sie auch einfach zum Reparieren bringen könnte.
Weil, jetzt, wo sie so ein bisschen auseinanderfällt.
Ja, weil bisher kann man es, glaube ich, noch retten. Da muss man einfach nur ein paar Nähte neu kleben.
Okay.
Deine Minute Natur.
Ja, eine Regenjacke kann man hier vielleicht auch ganz gut gebrauchen. Im Regenwald von Borneo, da schüttet es gerade. Die Regentropfen platschen auf die Blätter und ja, ohne Regenjacke wird man nass, würde ich mal sagen.
Ist aber vielleicht auch nicht schlimm, da ist bestimmt warm. Wir hören jetzt auch noch ein bisschen zu, Sophie und Kerstin.
Sagen Tschüss.
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 Deutschlandfunk Nova. Update Erde. Jeden Freitag neu auf deutschlandfunknova.de, in der Deutschlandfunk-App und überall da, wo es Podcasts gibt.